Die Lage an der Front? Schwierig. Die Beziehung zu den USA? Brüchig. Und auch innerhalb der Ukraine tun sich tiefe Gräben auf. Seit Mitte November laufen Verhandlungen über einen möglichen Frieden mit Russland. Und gleichzeitig erschüttert ein Korruptionsskandal die Ukraine. Wassili Golot leitet das ARD-Studio in Kiew. Er erzählt uns in dieser Folge, wie Russland die Situation in der Ukraine für sich nutzen möchte, warum die Ukraine trotzdem nicht klein beigibt und wohin die aktuellen Friedensverhandlungen führen könnten. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Das ist unsere Folge für Freitag, den 5. Dezember. Redaktionsschluss dieser Folge war am Donnerstag um 20 Uhr. Hi Wassili, willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Hey, grüß dich. Danke für die Einladung.
Eine US-Delegation rund um den Sondergesandten Steve Witkoff, die wirbt gerade für ihren Friedensplan, sowohl bei der ukrainischen als auch bei der russischen Regierung. Könnte es hier jetzt wirklich ein Momentum geben?
Bei den Verhandlungen gerade gibt es ein Momentum. Und zwar ein Momentum, das ich so seit Beginn der Vollinvasion 2022 noch nicht gesehen habe. Das ist eine neue Dynamik, die ist noch schwer zu greifen. Auch deshalb so schwer zu greifen, weil die vielen Gespräche, die gerade passieren, von denen wir wissen, weil die sehr vertraulich bleiben. Wir wissen, dass gesprochen wird. Wir sehen, dass stundenlang gesprochen wird. Aber wir wissen nicht im Detail, worüber. Wir wissen nicht, wie diese Gespräche ablaufen. Und das ist grundsätzlich etwas Gutes in der Diplomatie, wenn die Dinge nicht geleakt werden, wenn nicht alles schon in der Öffentlichkeit passiert, sondern wenn im Hintergrund ausgelotet wird, ob da überhaupt eine Chance besteht, irgendwo an irgendwelchen Stellen zusammenzukommen. Wir erinnern uns, Mitte November wurde der 28-Punkte-Plan öffentlich. Ein US-Papier, das aber klar die russische Handschrift trägt, denn es finden sich sehr viele russische Maximalforderungen darin wieder. Der wurde geleakt, der ist öffentlich geworden. Und dann gab es sehr, sehr viele Gespräche. Zuerst das Treffen in Genf zwischen der Ukraine und den USA.
Es ist vorerst ein Erfolg für die Ukraine und für Europa. Die USA haben ihren Entwurf zu Friedensverhandlungen für die Ukraine in wesentlichen Punkten geändert.
Es gab im Anschluss ein weiteres Treffen in den USA mit der ukrainischen Delegation und Vertretern der USA.
Freundliche Stimmung beim Empfang der Gäste aus Kiew. In dem exklusiven Golfclub soll es um Details des umstrittenen US-Plans gehen, die Frage von Gebietsabtretungen etwa.
Mit diesem neuen Plan im Gepäck ist heute der US-Sondergesandte Witkoff nach Moskau gereist.
Und im nächsten Schritt eben wieder die Gespräche zwischen der US-Delegation und der Ukraine. Also es ist wahnsinnig, wahnsinnig viel an Gesprächen, was passiert. Wir sehen auch, dass sie sehr, sehr lange dauern, 5 Stunden im Kreml. Es sieht also so aus, dass Russland den USA irgendeine Form von ernsthafter Gesprächsbereitschaft signalisiert.
Привіт всім. Я пропоную продовжити розмову про мир.
Eine Stimme, die diese These unterstreicht, das ist der ehemalige ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba.
Не лише з початку. Er
hat ein Video aufgenommen und sagt, das sind die seriösesten Verhandlungen seit Beginn der russischen Vollinvasion. So ernsthaft wie jetzt war es seit 2022 nicht. Das heißt, ohne dass wir jetzt wissen, ob es tatsächlich zu einem Waffenstillstand kommen wird oder sogar zu mehr, da ist jetzt eine neue diplomatische Grundlage da, auf der aufgebaut werden kann.
Die ukrainische Seite hat es geschafft, nachzuverhandeln in diesem Plan. Der hatte in seiner Ursprungsfassung, wie du gesagt hast, eher eine russische Handschrift. Wie haben die das jetzt geschafft, die ukrainischen Diplomaten?
Was sie geschafft haben und was nicht, das lässt sich bei Donald Trump ja wirklich immer sehr, sehr schwer sagen. Was es aber gab, waren konstruktive Treffen. Das haben mir meine Kontakte auf ukrainischer Seite erzählt, die zum Teil bei den Verhandlungen dabei waren, zum Teil mit den Verhandlungen vertraut sind. Man ist in Genf zum Beispiel diesen 28-Punkte-Plan Punkt für Punkt wirklich durchgegangen. Da hat die Ukraine gesagt, wo Kompromisse möglich sind. Da hat die Ukraine aber auch gesagt, wo rote Linien sind, was eben nicht geht aus ukrainischer Sicht, beziehungsweise was Präsident Zelensky mit Präsident Trump besprechen müssten. Und in Genf, so habe ich es auch gehört, soll vor allem Andriy Yermak eine Schlüsselrolle gespielt haben. Der war zu dem Zeitpunkt Chef von Zelenskys Präsidialamt. Man muss sich das so vorstellen, dass Yermak die ukrainische Diplomatie in den letzten Jahren praktisch monopolisiert hat. Der hat sich selbst zur zentralen Figur aller Verhandlungen gemacht. Zelensky hat das zugelassen. Aber dann eben der Wendepunkt. Beim Treffen in Miami sitzt Yermak nicht mehr am Tisch. Ermittlungen im Zusammenhang mit einem der größten Korruptionsskandale in der Geschichte der Ukraine haben ihn seinen Job gekostet.
Wer ist dieser Andriy Yermak?
Yermak ist jemand, der ganz eng dran war an Zelensky. Wirklich sein engster Vertrauter, ein sehr enger Freund, so wie wir wissen. Die kennen sich schon aus Zeiten von Zelenskys TV-Karriere. Zelensky war ja Chef einer großen Produktionsfirma und Yermak war Filmproduzent, er ist Jurist. Yermak ist seit 2020 Chef des ukrainischen Präsidialamts und Zelensky und er sind durch den Angriffskrieg noch enger zusammengewachsen. Die haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, die haben sich im Bunker einen Raum geteilt, haben dort zusammen übernachtet, haben sowohl beruflich viel Zeit miteinander verbracht, aber eben auch die wenige Freizeit. Und wenn man sich anschaut, wie Yermak sich auf Social Media zum Beispiel inszeniert, dann wirkt er wie eine Art Vizepräsident. Also als Joe Biden als US-Präsident in Kiew war, dieser historische Besuch.
Kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine ist US-Präsident Biden nach Kiew gereist, als Zeichen der Solidarität.
Das war im Februar 2023, ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion.
Genau, da gibt es eine Videosequenz, wie Yermak ihm die Hand schüttelt und Zelensky so klein daneben steht. Yermak ist ein sehr, sehr großer, hünenhafter Mann. Also das wurde ihm vorgeworfen und dass er eben ganz, ganz viel Macht in sich vereint, ohne dass er jemals in ein Amt gewählt wurde. Und Zelensky steht deswegen so in der Kritik, weil er Yermak hat so gewähren lassen, weil er ihm so sehr vertraut hat und weil Yermak offenbar dieses Vertrauen missbraucht hat und Dinge gemacht hat, die möglicherweise strafrechtlich relevant sind, die aber auf jeden Fall politisch so gravierend waren, dass jetzt eben der Schritt gekommen ist, dass Zelensky sich von ihm trennen musste.
Es geht um Korruption, einer der größten Korruptionsskandale in der Geschichte der Ukraine. Welche Rolle soll Yermak denn da gespielt haben?
Da müssen wir uns erstmal etwas anschauen, was sich Operation Midas nennt. Das sind Ermittlungen der ukrainischen Antikorruptionsbehörden und zwar Ermittlungen, die in diesem Ausmaß wirklich krass sind.
Zwei Minister aus dem Kabinett des ukrainischen Präsidenten Zelensky haben ihr Amt verloren. Zelensky fordert bedingungslose Aufklärung, die auch ihn selbst möglicherweise schwer beschäftigen könnte.
Es geht darum, dass Topmanager, dass hochrangige Beamte und Politiker beim staatlichen Atomkonzern in Erhoatom sehr viel Geld abgezweigt haben sollen, und zwar mitten im Krieg. Sie haben eine Art System der Erpressung aufgebaut, in dem Firmen für staatliche Aufträge hohe Bestechungsgelder zahlen mussten. Die Antikorruptionsbehörden NABU und SAPO, NABU, das ist quasi die Antikorruptionspolizei, und SAPO, das ist die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, die haben 15 Monate ermittelt. Sie haben tausende Stunden an Gesprächen abgehört. Ich habe sprechen können darüber mit Oleksandr Klimenko, das ist der Leiter der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft.
Але вже в деяких бухгалтерських документах ми бачимо більшу суму. Тобто, я думаю, що в принципі.
Und er hat uns erzählt, dass es in diesem Schmiergeldskandal um mindestens 100 Millionen US-Dollar geht, möglicherweise sogar um doppelt so viel. Das ist etwas, was für riesige, riesige Empörung im Land sorgt. Die Antikorruptionsbehörde NABU hat die eigenen Ermittlungsergebnisse als Videos veröffentlicht, auch um eine öffentliche Debatte zu erzeugen.
NABU ISAP provided Operation Midas.
Und das, was wir in der Ukraine erlebt haben nach den Veröffentlichungen, das war ein kollektiver Schock, ein kollektiver Aufschrei, mit anzuhören, mit anzusehen, wie sich mächtige Menschen mitten im Krieg am eigenen Land bereichern, für die eigenen Interessen bereichern und eben nicht das Interesse des eigenen Staates an oberste Stelle stellen. Und in diesen abgehörten Gesprächen soll offenbar auch Andriy Yermak zu hören sein. Er soll unter dem Codenamen Alibaba zu hören gewesen sein. Er heißt nämlich Andriy Borisowitsch Yermak, also AB Alibaba. Und dieser Alibaba soll auf den Tonaufnahmen zu hören sein, wie er Anweisungen gibt, dass gegen die ukrainischen Antikorruptionsbehörden vorgegangen werden soll, dass die Geheimdienste gegen diese Antikorruptionsbehörden vorgehen, damit sie diese Ermittlungen nicht veröffentlichen. Und jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung und gehen zurück in den Sommer 2025. Da haben wir große Proteste gesehen in Kiew und in anderen Teilen der Ukraine. Da sind Menschen auf die Straße gegangen, weil der ukrainische Präsident ein Gesetz unterschrieben hat, dass die Antikorruptionsbehörden praktisch entmachtet hat, dass ihnen die Unabhängigkeit genommen hat für einige Tage. Der Protest hat gewirkt, der Druck der westlichen Partner hat gewirkt und heute können wir tatsächlich mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass dieses Gesetz unterschrieben wurde, damit diese Operation Midas, die jetzt im November veröffentlicht wurde, damit das nie an die Öffentlichkeit gelangt. Das sagt eben auch Alexander Klimenko. Er sagt, ohne diese Proteste und mit diesem Gesetz, was damals unterschrieben wurde, hätte es diese Ermittlungen im Bereich der Korruption so nicht geben können.
Über diese Proteste haben wir übrigens auch eine 11KM-Folge gemacht. Die ist mit deiner Kollegin Rebecca Barth. Den Link dazu, den stellen wir in die Shownotes. Aber zurück in die Gegenwart. Wassili, wie beschädigt ist denn der Präsident Zelensky jetzt durch diesen Korruptionsskandal?
Zum einen, und das haben uns die Antikorruptionsbehörden gesagt, gibt es Stand jetzt keinerlei Hinweise darauf, dass Zelensky in irgendeiner Form involviert gewesen sein könnte, dass er davon wusste. Man muss auch einordnend sagen, der Präsident ist immun. Also man kann gegen den Präsidenten nicht so ermitteln wie zum Beispiel gegen den Leiter des Präsidialamts oder andere. Das ist aufgrund der Verfassung so geregelt. Es ist aber auch so, dass Zelensky, so sagen es viele Beobachter, so sehe ich es zu großen Teilen auch, mit dem Kopf sehr, sehr stark in dem Krieg ist. Also er versucht, Entscheidungen zu treffen, er versucht, Hilfen zu organisieren, damit Soldatinnen und Soldaten das bekommen, was sie brauchen. Und der kritische Punkt ist eben, dass viele sagen, er hat zu viel an Yermak ausgelagert, er hat ihm zu sehr vertraut. Irgendwann muss natürlich auch ermittelt werden, inwieweit Zelensky etwas wusste oder nicht wusste. Wenn wir jetzt keinen Krieg hätten, kann ich mir persönlich vorstellen, dass sein Stuhl deutlich wackeln würde, dass es auch deutlich schärfere Kritik noch an ihm persönlich geben würde. Aber die Menschen sehen eben, Zelensky ist das Gesicht der Ukraine, er ist derjenige, der Verhandlungen führt auf Top-Ebene, er ist derjenige, der Kontakte aufgebaut hat zu anderen Staats- und Regierungschefs und sie sehen auch keine echte Alternative eben aufgrund des Krieges zu Zelensky in dieser Phase. Sie sehen keine Alternative zu ihm als jemand, der die Einheit im Land aufrechterhalten kann, aber sie haben eben klare Forderungen an ihn. Eine dieser Forderungen war, Yermak zu entlassen. Die andere Forderung, die wir aus der Zivilgesellschaft hören, ist, dass Zelensky sein Team wirklich umfassend umbaut. Dass es nicht mehr dieses kleine, enge Team gibt im Präsidialamt, wo sich die Macht konzentriert, sondern sie wollen einen Leiter im Präsidialamt, der eng mit dem Parlament zusammenarbeitet, der andere Institutionen achtet. Und das ist sozusagen die Forderung. Wenn Zelensky dem nicht nachkommt, dann wird der Druck auf ihn weiter aufrechterhalten oder sogar größer werden. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen, dann würde ich sagen, dass dieser Korruptionsskandal schon jetzt Zelensky auch als Person so sehr geschadet hat, dass im Falle einer nächsten Wahl, wenn er denn antreten sollte, er sehr wahrscheinlich nicht wiedergewählt würde und höchstwahrscheinlich wird er angesichts dieser Tatsache auch gar nicht erst antreten.
Lass uns nochmal auf die aktuell laufenden Friedensverhandlungen schauen. Du hast gesagt, dass Russland zum ersten Mal seit Beginn der Invasion sowas wie echte Gesprächsbereitschaft signalisiert. Was ist Wladimir Putins Plan? Wie schätzt du das ein? Hofft Putin jetzt von diesen Unruhen gerade durch den Korruptionsskandal profitieren zu können?
Putin hofft das, was er die ganze Zeit hofft und woran er arbeitet. Putin will die Ukraine als souveränen Staat auslöschen. Und alles, was ihm dabei hilft, nimmt er gerne. Seien es innenpolitische Auseinandersetzungen, seien es Erfolge an der Front. Und wir haben es ja gerade besprochen, Selenskyj ist innenpolitisch angeschlagen. Das ändert aber nichts an den Positionen der Ukraine, denn die Menschen, die von Präsident Selenskyj innenpolitisch fordern, dass er die Korruption aufräumt, dass er in seinem eigenen Team aufräumt, dass er konsequent gegen Korruption vorgeht, die erwarten von ihm, dass er außenpolitisch die Interessen des ukrainischen Staates vertritt, dass er nicht irgendwelche Verträge unterschreibt, die gegen die ukrainischen Interessen sind, die die Ukraine Russland ausliefern würden. Und wir müssen ja auch bedenken, eine Delegation besteht aus mehreren Leuten. Da sitzen sehr erfahrene Diplomaten mit am Tisch, wie zum Beispiel Serhii Kislytsa, das ist der Vize-Außenminister der Ukraine. Der war vorher UN-Botschafter der Ukraine in New York. Viele andere, die auch schon an diesem Verhandlungsprozess teilgenommen haben. Es ändert nichts an der Position der ukrainischen Gesellschaft, die mehrheitlich die eigene Souveränität aufrechterhalten will. Und das Problem auf russischer Seite ist eben, dass Russland zwar Gesprächsbereitschaft signalisiert, aber weiterhin zu den eigenen Maximalforderungen. Also Russland will die Ukraine weiter unterwerfen. Und der Ansatz, den wir bisher auf russischer Seite ja immer verfolgt haben, ist, dass Russland sagt, entweder ihr seid bereit, auf unsere Maximalforderungen einzugehen. Das ist das, was wir unter Diplomatie verstehen, dass wir diplomatisch unsere Ziele erreichen. Oder ihr seid dazu nicht bereit, dann führen wir weiter Krieg gegen euch. Und das ist das, was die Leute in der Ukraine auch uns sagen in Gesprächen, dass Russland nämlich weiterhin nicht an einem ernsthaften Frieden interessiert ist. Wir sehen auch, kurz bevor Witkow in Moskau angekommen ist, hat der Kreml die Meldung verbreiten lassen, dass die Stadt Pokrowsk im Donbass in der Ukraine vollständig unter russischer Kontrolle sei. Das haben verschiedene Nachrichtenagenturen als Eilmeldung versendet. Das haben leider sehr viele Medien so auch übernommen, ohne zu überprüfen, ob das denn überhaupt stimmt. Und es stimmt zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Es sind weiterhin ukrainische Kräfte in Teilen der Stadt. Dort sind weiter sehr, sehr heftige Kämpfe. Es sieht so aus, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Pokrowsk fällt. Aber es ist eben nicht gefallen. Und das ist das Problem an russischer Propaganda. Russland suggeriert, dass es allmächtig ist, dass es sowieso die eigenen Ziele erreicht und dass es einfacher wäre, den Maximalforderungen am Verhandlungstisch zuzustimmen. Aber die Ukraine hat eben die Erfahrung gemacht, dass das nicht der richtige Weg ist und dass Russland dann immer nur weitergeht.
Könnte Russland denn ernsthaftes Interesse an einem Waffenstillstand haben und warum?
Russland könnte Interesse an einem Waffenstillstand haben, aber vor allem als Mittel zum Zweck. Wir sehen, dass Russland an der Front Schwierigkeiten hat. Russland rückt zwar vor, aber sehr langsam und Russland verliert dabei sehr, sehr viele Soldaten. Es sterben jeden Tag sehr viele russische Soldaten, weil Russland keine Rücksicht auf die eigenen Verluste nimmt. Das, was Putins Kalkül bei einem Waffenstillstand sein könnte, ist, Russland werden Sanktionen erlassen, Russland kann die eigene Kriegskasse füllen und Russland kann dann nach einiger Zeit den Krieg weiterführen und zwar gegen eine möglicherweise geschwächte Ukraine, die innenpolitische Streitigkeiten hat, wo dann möglicherweise gewählt wurde, wo der Westen möglicherweise auch sagt, wir unterstützen jetzt mit weniger Waffen, weil da ist ja jetzt Waffenstillstand und das ist die große, große, große Befürchtung der Menschen in der Ukraine, weshalb sich alles um das Wort Sicherheitsgarantien dreht. Für die Menschen in der Ukraine ist wichtig, dass ein Plan ausgearbeitet wird, bei dem klar feststeht, was passiert, wenn nach einem Waffenstillstand Russland aus der Luft, zu See oder auf dem Boden die Ukraine angreift. Wer hilft dann? Welche Partner greifen in welcher Form ein. Darum dreht sich für die Menschen in der Ukraine alles, denn die eigene Zukunft planen zu können, in Zukunft sicher leben zu können, das ist der zentrale Punkt. Die größte Sicherheitsgarantie sehen die Menschen im Land in ihren eigenen Streitkräften. Sie wollen eine große Armee, die in der Lage ist, jeden Versuch Russlands abwehren zu können. Sie wollen die Möglichkeit haben, eine moderne Rüstungsindustrie zu haben, damit Russland abgeschreckt wird, damit Russland gar nicht erst auf die Idee kommt, die Ukraine anzugreifen. Und das, was die Ukraine ja seit vielen Jahren schon beobachtet, ist, dass osteuropäische Staaten, die NATO-Mitglied sind, nicht von Russland angegriffen werden. Deshalb ist der Wunsch, sich dem Bündnis anzuschließen und die NATO als Sicherheitsgarantie zu haben, weiterhin groß. Man will sich also nicht vorschreiben lassen, welchem Bündnis man sich anschließen darf und welchem nicht. Und vor allem wünscht man sich von den Partnern, einschließlich der USA, verbindliche Zusagen dafür, auch juristisch verbindliche Zusagen dafür, was passiert, wenn Russland eine neue Invasion startet, welcher Partner ist zu was bereit, wie helfen die Partner dabei, die Ukraine zu verteidigen.
Wie weit wäre die Ukraine denn bereit, für diese Sicherheitsgarantien zu gehen? Würde sie auch Gebiete abtreten an Russland?
Die Ukraine will keine Gebiete verschenken. Die Ukraine wird Russland nichts geben, was Russland nicht schon besetzt. Russland will vollständig den gesamten Donbass besetzen, beansprucht ihn für sich. Das ist die Region Donetsk vor allem, weil die Region Luhansk hat Russland fast schon vollständig besetzt. Und Russland will im Prinzip, dass die Ukraine sich von dort zurückzieht und dass Russland übergibt. Und das ist der andere Punkt. Die Ukraine wird auch nicht faktisch anerkennen und juristisch vor allem anerkennen, dass die von Russland besetzten Gebiete russisch sind. Die Ukraine weiß, dass sie militärisch, Stand jetzt sowieso, nicht in der Lage ist, diese Gebiete zurückzuerobern. Aber das, worauf sich das Land hier nach und nach einstellt, ist auf einen langen politischen Prozess, dass es möglicherweise nach vielen Jahren gelingt, diplomatisch die eigenen Grenzen wiederherzustellen, weil die Rechtmäßigkeit, völkerrechtlich ist es klar, die Krim und alle anderen besetzten Gebiete sind Ukraine und die Hoffnung ist, dass irgendwann eines Tages sich in Russland vielleicht Dinge ändern und das dazu führt, dass die Ukraine wieder vollständig ein Staat ist. Aber dass man Gebiete, die Russland nicht besetzt, einfach an Russland abgibt und Russland damit das Tor öffnet für eine weitere Invasion, das halte ich für praktisch ausgeschlossen.
Und wie schätzt du das ein? Wie realistisch ist es, dass sich beide Seiten einigen, also zeitnah auf einem Plan, zumindest auf einen Waffenstillstand?
Das ist schwer abzuschätzen. Wir sehen, dass Donald Trump vor allem von einem innenpolitischen Druck angetrieben zu sein scheint. Er braucht Erfolge. Er versucht, diesen Erfolg in der Ukraine zu erzwingen. Das ist natürlich völlig entgegengesetzt dem ukrainischen Interesse, wo es darum geht, nachhaltig Sicherheit zu schaffen, nachhaltig diesen Krieg zu beenden und nicht etwas zu organisieren, was nur der Vorbereitung einer nächsten russischen Invasion dient. Und da wird die Frage sein, wie die diplomatischen Teams arbeiten, wie es der Ukraine gelingt, die eigenen Positionen klar zu vermitteln, ob es Sicherheitsgarantien gibt. Das alles ist wichtig, aber am Ende dreht sich alles um die eine entscheidende Frage. Ist Russland bereit, den Krieg zu beenden und einen Frieden einzugehen, oder will Russland weiter Krieg führen? Denn Russland hat diesen Krieg 2014 begonnen. Russland hat diesen Krieg 2022 ausgeweitet und Russland ist bis heute nicht dazu bereit, den Krieg zu beenden. Wir sehen ja seit März die Bereitschaft der Ukraine zu einem sofortigen Waffenstillstand entlang der Kontaktlinie. Russland ist dazu bis heute nicht bereit. Die Frage wird also sein, wird es den USA gelingen, den Druck auf Russland so zu erhöhen, so aufzubauen, wirtschaftlich und politisch, und im nächsten Schritt vielleicht auch militärisch, damit Russland die eigene Aggression beendet. Und da ist das Fragezeichen sehr groß.
Mhm. Selbst wenn es jetzt bei diesen aktuellen Verhandlungen zu einer Einigung kommt, ist ein echtes Ende des Krieges in Sicht oder wäre das ohnehin erstmal nur ein Waffenstillstand?
Mit Wladimir Putin an der Macht in Russland ist das sehr schwer vorstellbar. Wenn man ihm zuhört, wenn man sieht, wie er agiert, wenn man sich diese brutale Kriegsführung ansieht und vor allem, wenn man diesen imperialistischen Gedankengängen folgt, dann ist es sehr schwer vorstellbar, dass es mit ihm ein echtes Ende des Krieges geben wird, dass er zu einem echten Frieden bereit ist. Das, was Beobachter in der Ukraine sagen, das, was andere militärpolitische Beobachter international sagen, ist, dass alles davon abhängt, wie viel Druck auf Russland ausgeübt wird. Wenn der Druck groß genug ist, dass Putin merkt, er kommt an der Front nicht weiter, militärisch geht es nicht weiter, wenn er merkt, dass dieser Krieg Russland wirtschaftlich so sehr schadet, dass die Wirtschaft vor einem Zusammenbruch steht, dann könnte es sein, dass der Krieg zu einem Ende kommt. Aber von dem Punkt scheinen wir Stand jetzt noch weit entfernt zu sein.
Vielen, vielen Dank, Vassili. Schön, dass du bei uns warst.
Dankeschön und Grüße aus Kiew.
Vassili Golot leitet das ARD-Studio in Kiew. Er und seine KollegInnen halten euch auf dem Laufenden, was den Korruptionsskandal in der Ukraine und die Friedensverhandlungen zwischen den USA, Russland und der Ukraine angeht. Immer aktuell auf tagesschau.de. Vassili ist übrigens auch regelmäßig zu Gast bei Streitkräfte und Strategien, meinem Podcast-Tipp für euch. In der Folge Wann weinen Sie mal, Vassili Golot? Erzählt er zum Beispiel ganz persönlich von seinen Erfahrungen als Korrespondent im Krieg. Hört gerne rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet haben Niklas Münch und Lukas Waschbüsch. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Christine Frey, Alexander Gerhardt und Marie-Noëlle Swieler. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elina Kuch. Schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder.